Lieber Herr Kühne, Exzellenzen, meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen hier auf dieser schönen Terrasse in einem Hotel, das hier zu den drei schönsten in Berlin und Deutschland zählt. Ich darf den Dank erweitern an die Mitarbeiter des Hotel de Rome, die uns hier bewirten. Und ich darf Ihnen sagen, vielen Dank für Ihre Zeit. Sie, Botschafter von Mitgliedstaaten und befreundeten Ländern, Staatssekretäre, ehemalige Staatssekretäre des Bundes, langjährige Weggefährten aus Brüssel und Berlin, seien Sie alle herzlich gegrüßt. Vielleicht war der Brexit der Tiefpunkt des europäischen Projekts. Danach haben ja manche gedacht, clever waren sie, die Briten. Heute sieht man, sie haben kein Konzept, sie haben sich verzockt. Der Parteitag der Tories liegt vor ihnen und die Premierministerin ist sehr stark geschwächt. Man könnte auch sagen, now is Great Britain könnte Little England werden. Wir haben eine klare Tagesordnung. Es geht um die Menschen zuallererst. Es leben 3,2 Millionen Menschen auf den britischen Inseln. Über 1 Million auf dem Festland Europas. Die haben Erwartungen an Aufenthaltsrecht, Arbeitsrecht, Zugang zu Gesundheitsdiensten und Rentenleistungen, Studienfreiheit, wollen heiraten, mobil bleiben. Und die Frage ist, bleibt für sie der Status quo der er war, als sie dorthin gezogen sind? Es geht zweitens um Irland und Nordirland. Als ich jung war, jeden Abend im Fernsehen Belfast. Ein Bürgerkrieg, Terroranschläge, Tote, Leid zwischen fanatischen Protestanten und Katholiken. Heute die Insel, eine Einheit. Arbeiten, Wohnen, Freizeit, Einkauf, Pflege, Schule, Bildung. Die Grenze kennt man gar nicht mehr. Wenn aber Freizügigkeit nicht mehr gilt, heißt es eigentlich, Grenzen und Kontrollen notwendig sind. Mit allen Nachteilen, die man aus der Vergangenheit erahnt. Es geht drittens um Finanzen. Denn jeden Tag bestellen wir 28 Mitgliedstaaten Gegenstände, planen Projekte, finanzieren Infrastruktur, haben Forschungsthemen. Und wer bei den 28 dabei war, wenn bestellt wird, sollte auch dann dabei sein, wenn gezahlt werden muss. Und viertens geht es um die Zukunft. Export, Import, Investitionsschutz, Außenhandel, die wirtschaftliche Beziehung, die für uns alle im weltweiten Wettbewerb sehr wichtig ist. Jean-Claude Juncker hat die Rede in der Kommission mit uns allen gründlichst vorbereitet. Es dürfte um die Entwicklung Europas im Inneren gehen und um die Beziehungen Europas zu Türkei, Russische Föderation, USA etc. Im Inneren, wenn der Brexit der Tiefpunkt gewesen war, wir haben uns seitdem etwas erholt. Die wirtschaftliche Entwicklung, das Wachstum, besser als vorhergesehen. Vertrauen in den Standort Europa und in die Euro ist zurückgekehrt. Die Instabilität in Washington D.C., in der Welt stärkt und das Vertrauen in Europa ist wieder da. Sogar auf dem Arbeitsmarkt merken wir erste zarte Entwicklungen in Ländern mit hoher Arbeitslosigkeit, mit Verbesserung. Wir haben ein paar Sorgenkinder, Ungarn, Polen und andere. Und wir haben eine Instabilität um uns herum. Die Frage ist, wohin der Kurs Europas gehen soll. Wir haben ein Weißbuch vorgestellt, das ich Ihnen als Anregung empfehlen darf. Darauf 5 Reflexionspapiere aufgebaut zum Thema Globalisierung, zum Thema Europa und die soziale Dimension, zum Thema Verteidigung, zum Thema Vollendung des europäischen Binnenmarktes und der Währungsunion und zum Thema Finanzen im nächsten Jahrzehnt. Wohin wollen wir? Nicht alle Themen muss man europäisieren, aber die Mitgliedstaaten haben uns oft vorgehalten, wenn wir europäisch investieren, dass es keinen Mehrwert gäbe. Added Value. Wir drehen den Spieß jetzt rum und schlagen nur noch Themen vor, in denen der Mehrwert europäisch koordiniert zu agieren, zu investieren, nachweisbar ist. Stichwort Verteidigung. Ich träume noch zu erleben, dass es europäische Streitkräfte gibt. Europa investiert derzeit 1,35% seines GDP in Verteidigung. Deutschland nur 1,26%, die Briten 3%, die Franzosen 2%, die Amerikaner 4,5%. Die 2% sind im Grunde zugesagt. Das heißt aber, dass Europa statt 220 Milliarden 320 Milliarden in Verteidigung investieren muss. Und wir könnten nachweisen, würden wir dies koordiniert in einer Verteidigungsunion tun. Ausschreibung, Standardisierung. Wir haben 180 Waffengattungen und 18 Panzer in Europa. Die Amerikaner haben 28 und 3. Wir bekommen für jeden Dollar weit mehr als Gegenleistung, als ein Euro in den Mitgliedstaaten unseren Streitkräften bringt. Der Weg auf 2% wäre gar nicht nötig. 1,7% würden ausreichen, wenn man sie europäisch investiert, mit der gleichen Gegenleistung. Mehrwert nachweisbar. Grenzschutz, Grenzkontrolle. Unsere Grenzen würden ein bisschen zwischen Kreta und Piräus, zwischen Griechenland und Mazedonien, Montenegro, Kroatien, Slowenien, Österreich, Passau und nochmal Schleswig, Dänemark kontrolliert. Man braucht kein abgeschlossenes Mathematikstudium, um zum Ergebnis zu kommen, es wäre effizienter und sinnvoller, wir hätten Tausende von Bundespolizisten an den europäischen Außengrenzen, damit man dort registriert, wer kommt, wer geht und die Freizügigkeit im Inneren nicht eingeschränkt, nicht 28 Mal kontrolliert werden muss. Mehrwert nachweisbar. Ich sehe hier einen Freund, der Fraunhofer führt. Wir haben Großforschungsprojekte von der Quantentechnologie, Micro- und Nanoelectronics, Robotik, Sensorik oder High-Performance-Computing. Kein Unternehmen allein ist stark genug, um in die Zukunft zu investieren. Kein Mitgliedstaat alleine, aber gemeinsam in einer Public-Private-Partnership haben wir gegen Pentagon und Silicon Valley und gegen China und Südkorea alle Chancen, technologisch weiter an der Spitze zu sein. Mehrwert, wenn man im europäischen Team arbeitet. In Deutschland ist jetzt die Bundestagswahl, wobei Wahlkampf ist eigentlich noch nicht sehr sichtbar, aber ist ja gut. War ja im Bundestag eher ein Schmusekurs. Unsere Erwartung ist, dass der Herbst und das Jahr 2018 zur Vertiefung Europas genutzt wird. Nach dem Brexit haben wir einige Wahlen gehabt, bei denen ging es gut. Auch dazu noch ein kurzer Satz. Österreich ging gut. Aber es wird immer dann schwierig, wenn es nicht in den Mitgliedstaaten zwei stabile Säulen, Parteien Mitte links und Parteien Mitte rechts, gibt. In Österreich haben ÖVP und SPÖ zwei Kandidaten aufgestellt und keiner kam in die Stichwahl. Glückwunsch. Man musste einen in jungen Jahren linken, wilden, altersmilden Grünen, also eine Art Alpen-Kretschmann, von allen Seiten tragen, dass man Hofer verhindert hat. Holland ging gut, ist ja ein früheren Arbeitsminister aus Den Haag. Aber die Regierung steht noch nicht. Kommt vielleicht bald. Frankreich ging gut, aber der gleiche Fall. Die Sozialisten hatten bei der letzten Wahl des Präsidenten und der Assemblée Nationale 52%. Diesmal 6 und 7%. 6 und 7%. Die Republikaner hatten mit Fillon, Sarkozy und Juppé drei Kandidaten, aber am Ende mit Fillon zu Recht keine Chance. Ein Start-up musste die Demokratie in Frankreich retten und hat sie im Grunde genommen von der 5. in die 6. Republik gebracht. Er ist zu Reformen bereit. Die nächste Bundesregierung sollte mit Frankreich engstens kooperieren und die Entwicklung Europas voranbringen, gemeinsam mit uns in der Europäischen Kommission. Dies ist eigentlich die Erwartung für die Zeit nach der Bundestagswahl. Wobei Kooperation Deutschland-Frankreich nicht heißen kann, Berlin diktiert und Paris folgt. In der Mitte muss man sich treffen. Man kann nicht bei allen Themen, zum Beispiel bei der Verteidigung, beim Binnenmarkt, bei der Währungsunion zu 100% deutsche Interessen einfordern, im Team muss man kompromissbereit sein. Schön, dass Sie gekommen sind. Ich will Herrn Kühnel danken, der hier eine hervorragende Arbeit macht. Wir haben eine Vertretung der Kommission am Pariser Platz, die Ihnen in Ihren Funktionen, in Hauptberufen, Ehrenamt auch mit offenen Türen immer als Ratgeber und Dienstleister zur Verfügung steht. Und jetzt haben wir Zeit für Gespräche bei einem der letzten schönen Sommertage. Wir haben mit dem Wetter und mit Ihnen viel Glück gehabt. Ja.